RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 0 Uhr Mitternacht mit Olaf Knapp. Die Zurückweisung von Asylsuchenden an deutschen Grenzen ist rechtswidrig. Das hat das Berliner Verwaltungsgericht in einer Eilentscheidung festgestellt. Bundesinnenminister Dobrindt hatte im Mai nur wenige Stunden nach seinem Amtsantritt verschärfte Grenzkontrollen angeordnet. Die Grünen werten das Urteil als peinliche Niederlage für den CSU-Politiker. Dobrindt geht dagegen davon aus, dass die Bundesregierung im Hauptsacheverfahren Recht bekommen wird.
Das Gericht hat ausgeführt, dass die Begründung für unsere Maßnahmen dezidierter hätte sein sollen. Das heißt, wir kommen auch dieser Forderung entsprechend nach und liefern die dezidierteren Begründungen. Wir halten im Übrigen an den Zurückweisungen fest. Wir sehen, dass die Rechtsgrundlage gegeben ist und werden deswegen weiter so verfahren, ganz unabhängig von dieser Einzelfallentscheidung.
Bundesinnenminister Dobrindt. Polens pro-europäischer Regierungschef Tusk will die Vertrauensfrage stellen. Er wolle so bald wie möglich eine Abstimmung im Parlament über seine Koalitionsregierung beantragen, kündigte Tusk am Abend im polnischen Fernsehen an. Der Schritt erfolgt nur einen Tag nach der Niederlage des pro-europäischen Präsidentschaftskandidaten Trzaskowski. Die Stichwahl um das Amt hatte der Rechtsnationalist Nawrocki mit 50,9% gewonnen. Die israelische Armee will offenbar ihre Militäreinsätze im Gazastreifen ausweiten. So forderte sie die Menschen in mehreren Gebieten westlich von Khan Yunis auf, sich in Sicherheit zu bringen. Die Offensive soll nach Angaben des Militärs so lange laufen, bis die Voraussetzungen für eine Rückkehr der Geiseln und eine Niederlage der Hamas geschaffen sind. Die Vermittlerstaaten Katar und Ägypten kündigten an, sich verstärkt dafür einzusetzen, dass Israel und die Hamas ihre indirekten Gespräche wieder aufnehmen. Bundesfinanzminister Klingbeil will Schwarzarbeit und Steuerbetrug in Deutschland stärker bekämpfen. Es gehe um Einnahmen von Milliarden Euro, die dem Staat verloren gingen, sagte der SPD-Politiker bei einer Veranstaltung am Abend in Lüneburg. Trotz fehlenden Personals bei den Zollbehörden könne man mehr tun als bisher. Der Zoll wird heute im Beisein von Klingbeil in Hamburg die Jahresbilanz für das vergangene Jahr vorstellen. Das Wetter in Deutschland. In der Nacht ist es meist trocken, gebietsweise fällt etwas Regen, später gibt es Nebel. Tiefstwerte 15 bis 5 Grad. Am Tage im Norden heiter und trocken, im Süden zeitweise Schauer und zum Teil kräftige Gewitter. Bei Höchstwerten von 19 bis 26 Grad. Am Mittwoch dann teils heiter, teils Schauer und Gewitter 17 bis 29 Grad. Es ist 0 Uhr 3.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Achtung in beiden Richtungen auf der A1 Hamburg-Bremen. Hier werfen Personen bzw. Unpersonen Gegenstände auf die Fahrbahn, und zwar zwischen Harburg und dem Maschener Kreuz. Achtung in beiden Richtungen auf der A1 Hamburg Richtung Bremen. Österreich, die A14 Rheintal-Walgau-Autobahn ist zwischen Bregenz und dem Pfändertunnel wegen einer Einsatzübung bis etwa 5 Uhr in beiden Richtungen gesperrt. Der Verkehr wird über Bregenz umgeleitet. A61 Koblenz Richtung Mönchengladbach. Zwischen Rheinbach und Zwistal gibt es eine LKW-Bergung. Voraussichtlich wird die A61 dort bis in die frühen Morgenstunden gesperrt. Dann A95 München Richtung Garmisch-Partenkirchen. In Höhe München Kreuzhof Sperrung nach einem Unfall. Und Berlin, die A113 ist zwischen Schönefeld Nord und Spätstraße wegen Wartungsarbeiten bis 5 Uhr. In beiden Richtungen gesperrt.
Die ARD Infonacht.
Philipp Kaver begrüßt Sie aus Hamburg, aus den Studios von NDR Info. Und inzwischen ist Dienstag, der 3. Juni. Dass es knapp werden würde, das stand schon nach dem ersten Wahlgang fest. Und am Wahlabend ging es in Polen noch immer haarscharf zu. Sogar bis in die gestrigen Morgenstunden. Nur, dass sich da die Reihenfolge der beiden Präsidentschaftskandidaten mit sanften Prozentverschiebungen aber eben doch entscheidend gedreht hatte. Mit Karol Nawrocki steht jetzt ein Mann an der Spitze des polnischen Staates, der die Europa- und Außenpolitik der Regierung Tusk durchkreuzen und den Wandel in Polen zurück zu Freiheit und Rechtsstaatlichkeit weiter bremsen dürfte. Martin Adam fasst den gestrigen Tag in Warschau zusammen.
Für viele Menschen in Polen war das Wahlergebnis am Montagmorgen ein Déjà-vu. Für Andrzej Duda zum Beispiel, den amtierenden Staatspräsidenten. Auch Duda hatte 2020 mit nur 51% gewonnen. Auch Duda war mal von PiS-Chef Jarosław Kaczynski als unbekannter Kandidat ins Rennen geschickt worden. Und so wie Duda wird wohl bald auch Wahlsieger Karol Nawrocki vor allem damit beschäftigt sein, die Regierung um Donald Tusk zu bremsen. 370.000 Stimmen mehr hat Dr. Karol Nawrocki bekommen. Das hat ihm den Sieg verschafft, eine deutliche Überlegenheit. Ich freue mich darüber, denn Karol Nawrocki hat angekündigt, er werde die Politik fortsetzen, die ich von Präsident Lech Kaczynski übernommen und in all den Jahren realisiert habe. Lech Kaczynski, der 2010 beim Absturz der polnischen Regierungsmaschine in Smolensk verunglückte Zwillingsbruder von PiS-Chef Jarosław Kaczynski. Für die andere Hälfte Polens, die für Rafał Trzaskowski gestimmt hat, dürfte es ein unangenehmes Déjà-vu gewesen sein. Waldemar Pawlak zum Beispiel von der mitregierenden PSL befürchtet, die Regierung um Donald Tusk werde kaum noch Handlungsfreiheit haben. So aggressiv, wie sich die PiS heute schon verhält, wird es eine sehr schwierige Präsidentschaft. Die Regierung muss in so einer Situation lernen, ohne die Verabschiedung neuer Gesetze zu regieren. Man kann nicht einfach das Handtuch werfen und aufgeben. Nur tut die Regierung seit anderthalb Jahren bereits genau das, mit Verordnungen steuern, vorbei am Präsidenten, der jedes Gesetz unterschreiben muss und das oft genug verweigert. Mit mäßigem Erfolg. 51-49% war das Wahlergebnis. Entsprechend geteilt ist die Stimmung in Warschau am Tag danach. Igor ist schockiert. Schrecklich. Es ist zum Heulen, dass der Gewinner ein Zuhälter, ein Krimineller ist. Er soll unser Land auf der internationalen Bühne vertreten. Es wird mit Sicherheit einen großen Konflikt in der Regierung geben, weil er alle Gesetze blockieren wird. Auch Elżbieta hätte lieber Rafał Trzaskowski als Präsidenten gesehen.
Trzaskowski wäre ein viel, viel besserer Präsident gewesen und ich will als Präsidenten keinen Hooligan und Zuhälter, der Leute betrogen und gestohlen hat. Ich habe Angst, dass sie uns aus der EU herausführen und dass es schreckliche Armut geben wird.
Radosław auf der anderen Seite findet das Ergebnis gut. Trzaskowski und Tusk seien doch, wie von der PiS seit Jahren erklärt, Lakaien der Deutschen und damit an Polens Niedergang interessiert. Das wird schon in Ordnung sein, besser als mit diesem Tolpatsch, denn mit ihm könnten sie, unter anderem die Deutschen, alles machen. Mit Tolpatsch meint Radosław Rafał Trzaskowski. Der meldet sich nach langem Schweigen mit einem Post bei X. Trzaskowski entschuldigt sich für die Niederlage und sagt, danke für alles, auf Wiedersehen. Auch für ihn war es ein Déjà-vu. 2020 hatte er gegen Andrzej Duda verloren, ebenfalls knapp mit 49%.
Nawrockis Sieg ist ein Rückschlag für die polnische Regierung um den liberal-konservativen Ministerpräsidenten Donald Tusk. Der hat jetzt angekündigt, im Parlament die Vertrauensfrage stellen zu wollen, als Test gewissermaßen für seine Regierung. Tusk machte in einer Fernsehansprache gestern Abend deutlich, dass er die Regierungsarbeit auch unter der Präsidentschaft von Nawrocki fortsetzen wolle. Über den Wahlausgang in Polen und die daraus erwachsenen politischen Perspektiven hat mein NDR-Kollege Markus Schubert mit Piotr Buras gesprochen. Er leitet das Warschau-Büro des European Council on Foreign Affairs. Zuvor arbeitete er als Journalist bei der größten polnischen Tageszeitung Gazeta Wyborcza. Und er hat ihn gefragt, müsste nicht Karol Nawrocki beim Gratulationsanruf von Friedrich Merz mit einem fröhlichen Danke, Deutschland, antworten? Haben die unilateralen Zurückweisungen der Regierung Merz und seines CSU-Innenministers die Anti-Deutschland-Töne im Wahlkampf nicht perfekt grundiert?
Ja, das stimmt. Also, dass die Zurückweisung von der Grenze oder vor allem das Narrativ darüber, dieses ständige Gerede von den vielen Migranten, die nach Polen angeblich zurückgewiesen werden, das hat den Populisten in Polen natürlich in die Hände gespielt. Aber ich glaube nicht, dass das das wahlentscheidende Thema gewesen ist bei dieser Wahl. Aber das hat natürlich diese europakritische Propaganda von Nawrocki auch befeuert.
In Schlesien und Pommern und in den großen Metropolen Polens strich Trzaskowski Siege ein. Im Karpatenvorland sieht es völlig anders aus. Grob gesagt, im Osten des Landes. Warum und was kann die Regierung Tusk tun, um solche Unterschiede zu überbrücken oder zu überwinden? Oder ist das ein politisches Stadt-Land-Naturgesetz, das in Frankreich oder Österreich ja genauso greift?
Ja, also dieses Stadt-Land-Gefälle ist in Polen sehr sichtbar. Und zwar nicht, das ist nicht das erste Mal, dass wir eben diese Zweiteilung des Landes auch haben, im Hinblick auf die Unterstützung von politischen Parteien oder Präsidentschaftskandidaten. Also das ist ja das gleiche Muster, das sich bei jeder Wahl praktisch wiederholt, dass der Westen und größere Städte die liberalen Kandidaten wählen, der Osten Polens und die Landbevölkerung tendiert eben die konservativen Rechten Kandidaten zu unterstützen. Ob sich damit etwas machen lässt, das ist natürlich eine Jahrzehntaufgabe oder Jahrhundertaufgabe. Aber ich glaube, das Problem von Davor Trzaskowski, dem unterlegenen liberalen Kandidaten, bestand im Grunde genommen darin, dass er nicht in der Lage war, eben dieses liberale Potenzial oder dieses progressive Potenzial der polnischen Wählerschaft hundertprozentig auszuschöpfen. Und dass diese Mobilisierungsstrategie von ihm in den letzten Wochen der Wahlkampagne hat eben nicht geglückt. Und das ist ein Teil der Erklärung dafür, dass er diese Wahl verloren hat.
Ist seit heute im Grunde Wahlkampf für die nächste Parlamentswahl, weil zumindest die PiS daran arbeiten wird, dass Tusk und seine Koalition scheitern, wo es nur geht?
Ja, also die einzige Mission oder Aufgabe von Nawrocki im Präsidialamt wird es sein, praktisch die Regierung Tusk zu unterminieren und den Weg der PiS-Partei zurück zur Macht zu ebnen. Das ist schon der Beginn des eines neuen Wahlkampfes mit einem völlig offenen Ausgang. Stand heute würden die rechten und radikal rechten Parteien eine Mehrheit bekommen.
Und welchen europapolitischen Kurs kann Tusk dann jetzt überhaupt steuern? Und wie können Parlament und Kommission in Brüssel ihn unterstützen oder wäre das kontraproduktiv? Und Tusk muss womöglich auch den nationalistischen Sound verstärken.
Ja, das war schon in den vergangenen Jahren oder Monaten der Fall. Also wenn es um die Migrationspolitik ging oder Klimapolitik, Souveränitätsfragen, Ukraine, da war dieser harte Sound ziemlich hörbar. Ja. Auch bei Tusk als Antwort auf diese eben veränderte auch innenpolitische Lage. Das wird jetzt möglicherweise nicht anders sein, weil der Spielraum von Tusk, eine progressive, offene, proeuropäische Politik zu betreiben, wird natürlich viel enger sein mit Nawrocki als Präsident. Nicht nur wegen seiner verfassungsrechtlichen Rolle als Präsident, sondern wegen der allgemeinen Stimmung im Lande, deren Ausdruck Nawrockis Wahl eben ist.
Sagt Piotr Buras, Büroleiter des European Council on Foreign Affairs in Warschau. 0:14 Uhr ist es.
Die ARD-Infonacht.
Für Alexander Dobrindt ist das keine ganz neue Erfahrung. Er hat als Bundesverkehrsminister eine Pkw-Maut eingeführt, die seine Partei in Bierzelten praktischerweise als Ausländermaut angepriesen hat. die verstieß gegen Europarecht und wurde nie eingeführt. Jetzt hat Dobrindt als Innenminister praktisch an Tag 1 die Zurückweisung auch von Asylsuchenden an deutschen Grenzen zu EU-Nachbarn angeordnet und wieder fährt ihm ein Gericht in die Parade. Worum ging es in den Eilverfahren am Berliner Verwaltungsgericht und wie entschied das Gericht? Das hat mein NDR-Kollege Markus Schubert Philipp Eckstein gefragt aus unserem Hauptstadtstudio.
Ja, es sind gleich Eilentscheidungen in drei Fällen. Und zwar ging es um zwei Männer und eine Frau, die sind am 9. Mai von Polen kommend nach Frankfurt-Oder gereist. Mit dem Zug sind dann dort von der Bundespolizei kontrolliert worden, haben Asylsuchen gestellt, also haben gesagt, wir bitten um Asyl oder wir wollen ein Asylgesuch stellen und sind dann von der Bundespolizei aber dennoch zurück nach Polen überwiesen worden, zurückgeschoben worden, noch am gleichen Tag. Und die haben dagegen geklagt. Das war eine Klage, die wurde unter anderem von Pro Asyl, einer Nichtregierungsorganisation, unterstützt. Und das Gericht hat diesen dreien jetzt in einer Entscheidung jeweils Recht gegeben. Und zwar gesagt, dass diese Zurückweisungen rechtswidrig waren und dass Deutschland im Rahmen auch der EU-Verträge und der Verpflichtungen ein sogenanntes Dublin-Verfahren in Deutschland hätte durchführen müssen. Und das heißt, sie hätten erst mal prüfen müssen, ob nicht Deutschland oder vielleicht ein anderes Land für diese Asylgesuche, für dieses Verfahren zuständig ist.
Es ging um ein Eilverfahren. Das klingt so, als könnte sich da jetzt neben einem Hauptverfahren womöglich ein mehrinstanzliches Tauziehen anschließen. Wie unmittelbar sind denn jetzt die Folgen dieser Entscheidung?
Ja, was interessant ist, ist, dass das Gericht sehr eindeutig in seiner Kommunikation war und auch in die Pressemitteilung noch den Satz geschrieben hat, die Beschlüsse sind unanfechtbar. Ich bin selbst kein Jurist, verstehe das aber so, dass diese Entscheidungen jetzt unmittelbar rechtskräftig sind, also dass diese drei betroffenen Personen einreisen dürfen. Und was interessant ist, ist, dass das Gericht sich doch auch sehr umfassend mit der rechtlichen Begründung des Innenministeriums auseinandergesetzt hat. Da ging es ja immer wieder um diesen berühmten Artikel 72 über die Arbeitsweise der Europäischen Union. Das war umgangssprachlich ja auch immer als Notlage beschrieben worden, auf die sich das Bundesinnenministerium berufen hat. Und da sagt das Gericht, da hat die Begründung nicht ausgereicht. Und insofern stellt sich ganz grundsätzlich die Frage, ob diese Entscheidungen jetzt nicht nur in diesen drei Fällen, sondern in allen weiteren Fällen, die ähnlich gelagert sind, auch so gelten würden.
Nur mal zur Klarstellung, die Zurückweisung von etwa bereits abgelehnten Asylbewerbern, also in Deutschland abgelehnten oder Personen mit Wiedereinreisesperren, die ja auch früher schon praktiziert wurden, auch von der alten Regierung, das ist weiter möglich.
Richtig, da muss man unterscheiden. Zurückweisungen hat es ja auch davor an den Grenzen gegeben unter der alten Bundesregierung. Und um diese Zurückweisungen geht es nicht, sondern es geht ganz explizit, und das war ja auch das Neue, was Alexander Dobrindt, der seit knapp 4 Wochen im Amt ist, ja eingeführt hatte, was davor immer ja auch von der Bundesregierung zurückgewiesen wurde, dass man eben auch Menschen, die ein Asyl suchen, stellen, zurückweisen kann. Das ist neu und genau hier hat jetzt das Gericht in seiner Entscheidung gesagt, so wie das hier bei diesen letzten Grenzkontrollen stattgefunden hat, ist das rechtswidrig.
Soweit Einschätzungen aus Berlin von Philipp Eckstein. Frieden retten. Unter diesem Titel haben die 4 führenden deutschen Friedens- und Konfliktforschungsinstitute gestern ihr diesjähriges Friedensgutachten vorgestellt. Sie erklärten, warum Europa selbst für seine Sicherheit und Verteidigung sorgen und muss und zugleich am Ziel des Friedens festhalten muss. Nicht nur Russlands Krieg in der Ukraine destabilisiere Europa, auch die weltweiten Entwicklungen seien besorgniserregend. Carmen Greif berichtet.
Frieden retten. Das diesjährige Motto des Friedensgutachtens klingt wie ein trotziger Appell angesichts der anhaltenden Kriege in der Ukraine, in Gaza und dem Sudan und des autoritären Staatsumbaus in den USA. Auch in diesem Jahr geben die Friedensforscher konkrete Empfehlungen für die Innen-, Außen- und Verteidigungspolitik. Die transatlantische Partnerschaft mit den USA sei am Ende, sagte Christoph Daase vom Leibniz-Institut für Friedens- und Konfliktforschung. Europa müsse ohne die USA und vielleicht sogar gegen sie verteidigungsfähig werden. Für die NATO gelte:
Sie ist in einer massiven Krise und es kommt jetzt darauf an, die europäische Verteidigungsfähigkeit deutlich zu erhöhen, notfalls auch auf Kosten der NATO.
Auch gegen die Bedrohung durch Russland sollten die Europäer sich in Zukunft nicht mehr auf die USA verlassen, sondern sich selbst besser schützen. Deutschland und Europa sollten aber nicht nur militärisch aufrüsten, sondern langfristige Friedenskonzepte entwickeln. Dafür müssten die Europäer nicht nur an einem Strang ziehen, sondern auch nach neuen Partnern suchen. In der Israel-Politik müsste Europa eine gemeinsame Linie finden. Das heißt zum Beispiel, keine Waffen und Rüstungsgüter mehr an Israel zu liefern.
Weil Israel durch seine Strategie der Kriegsführung in Gaza gegen das Völkerrecht verstößt und weil es momentan selbst ja von Seiten der Bundesregierung und des Bundeskanzlers argumentiert wird, dass das, was in Gaza aktuell passiert, nicht mehr zielführend ist für die israelische Regierung, um Hamas zu bekämpfen.
Betonte Ursula Schröder vom Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik der Universität Hamburg.
Ein Besuch des israelischen Premierministers in Deutschland ist undenkbar, wird nicht stattfinden und wird auch politisch aktuell nicht mehr gefordert.
Einig sind sich die Forscher darin, dass Israel in Gaza derzeit Hunger als Waffe einsetze. Das verstoße gegen das Völkerrecht. Das Friedensgutachten ist eine gemeinsame jährliche Publikation des Bonn International Center for Conflict Studies, des Instituts für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg, des Instituts für Entwicklung und Frieden der Universität Duisburg-Essen und des Leibniz-Instituts für Friedens- und Konfliktforschung.
Unterdessen streitet die Union über Waffenlieferungen an Israel. Bundeskanzler Merz hat mit Israels Regierungschef Netanyahu telefoniert und ihn aufgefordert, mehr Hilfen für die Menschen im Gazastreifen zuzulassen. Merz hat auch den Terror der Hamas verurteilt und gesagt, er hoffe, die israelischen Geiseln kämen bald frei. Außenminister Wadephul wird derweil unter anderem vom CSU-Landesgruppenchef wegen seiner Israel-Äußerungen kritisiert. Tim Aßmann fasst die Diskussion zusammen.
Wird die Bundesregierung Waffenexporte an Israel künftig blockieren oder einschränken? Regierungssprecher Stefan Cornelius erklärte nun, es handele sich um Einzelfallentscheidungen, über die im Geheimen beraten und im Nachhinein informiert werde. Zuvor hatte Bundesaußenminister Johann Wadephul angekündigt, prüfen zu lassen, ob Israel im Gazastreifen Völkerrecht verletzt. Das Ergebnis dieser Prüfung will Wadephul bei Entscheidungen über Waffenexporte mit einfließen lassen. Aus der CSU kommt Kritik an dieser Haltung des CDU-Ministers Wadephul. Für den CSU-Landesgruppenchef im Bundestag, Alexander Hoffmann, wäre ein Exportstopp ein Bruch mit der Linie deutscher Regierungen, wonach Israels Sicherheit deutsche Staatsräson ist.
Wir haben aus unserer Geschichte heraus eine tief verbundene Freundschaft zu Israel. Und Freunde darf man kritisieren. Ich glaube, dass man es sogar tun muss, wenn es Zeit ist dafür. Das hat der Kanzler getan, richtigerweise. Aber Freunde sanktioniert man nicht?
Deutsche Unternehmen lieferten in der Vergangenheit unter anderem Ersatzteile für Kampfpanzer und Artilleriemunition an Israel. In der Zeit seit dem Überfall der palästinensischen Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 genehmigte die Bundesregierung Rüstungsausfuhren im Wert von rund 480 Millionen Euro. Im ersten Quartal dieses Jahres beliefen sich die Exportgenehmigungen für Israel auf rund 28 Millionen Euro.
Tim Aßmann berichtete. Menschen aus mehr als 110 Ländern tagen noch bis heute in Hamburg. Sie kommen aus Politik, Wirtschaft, Forschung und Hilfsorganisationen. Und sie wollen gemeinsam überlegen, wie die Welt gerechter, gesünder und klimafreundlicher werden kann. Es geht zum Beispiel um die Frage, wie können arme Länder mehr Unterstützung kriegen? Und wie schaffen wir es, die Umwelt besser zu schützen weltweit? Die Konferenz heißt Hamburg Sustainability Conference, also Konferenz für eine nachhaltige Zukunft. 1500 Teilnehmende sind dort. Das alles ist eingebettet in eine ganze Woche zur Nachhaltigkeit in der Hansestadt. Dietrich Lehmann.
Ob in der Wirtschaft, bei Finanzen oder bei der Bekämpfung von Flucht und Vertreibung. Internationale Zusammenarbeit ist schwieriger denn je, sagt die neue Bundesentwicklungsministerin Rehm Alabali Radovan.
Die regelbasierte internationale Ordnung wird aktiv untergraben. Nationalistische Tendenzen entscheidender Partner, besonders der Rückzug der USA, treffen die internationale Zusammenarbeit und das multilaterale System mit voller Härte.
Dabei wäre gerade jetzt mehr Kooperation zwischen Nord und Süd, zwischen Ost und West notwendiger denn je. Wir erleben an vielen Fronten Verwerfungen, sagt Achim Steiner, der Leiter des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen. Es gibt Unsicherheit, Konfrontationen und eine nie gesehene Zahl an Flüchtlingen und Konflikten rund um die Welt. Erst vor wenigen Wochen haben die Vereinten Nationen ihren jüngsten Entwicklungsbericht vorgelegt, mit einer erschreckenden Bestandsaufnahme, so Steiner. Wir haben ein Ungleichgewicht in der Wirtschaft weltweit, die größer ist als in den 70er Jahren. Viele Länder sind nicht mehr in der Lage, selbst zu investieren, weil die Verschuldung zu hoch ist, weil die Zinsen gestiegen sind. Und jetzt wird der Welthandel immer mehr eingeschränkt, so Steiner. 17 Nachhaltigkeitszielen haben sich die Vereinten Nationen verschrieben, von der Bekämpfung von Hunger und Armut bis hin zu Gesundheit und Geschlechtergerechtigkeit. Wenn sich Staaten wie die USA aus internationalen Organisationen zurückziehen, sind umso mehr private Akteure gefragt, sagt Michael Otto, Mäzen und Mitinitiator der zweiten Hamburger Nachhaltigkeitskonferenz.
Wir haben bei der ersten Konferenz 15 Allianzen gehabt, die wir auch weiter verfolgen. Das heißt, da werden auch zwischendurch Workshops gemacht. Ergebnisse werden auch jetzt von einigen Allianzen hier gezeigt. Und wir erwarten wieder eine ganze Reihe Allianzen auch in diesem Jahr, die eben zeigen, dass auch zwischen Staaten, aber auch zwischen Unternehmen hier neue Dinge entwickelt werden können, die dann auch Druck auf die Regierung in den jeweiligen Ländern bringen.
Eine immer größere Rolle spielen dabei Städte. Schließlich werden schon in wenigen Jahren 2/3 der Weltbevölkerung in großen Städten leben, so Hamburgs zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank.
Es ist dann eine gute Konferenz gewesen, wenn alle Teilnehmenden in ihre Länder zurückkehren und das Gefühl haben, ich habe jetzt was an der Hand, was ich tun kann in den verschiedenen Bereichen, um wirklich im Sinne der Nachhaltigkeit voranzugehen. Und das kann die grüne Transformation der Wirtschaft sein, der Häfen, der Luftfahrt beispielsweise, aber das kann auch der Kampf gegen Ungerechtigkeiten und Ungleichbehandlungen sein.
Mehrere Absichtserklärungen sind bei der diesjährigen internationalen Nachhaltigkeitskonferenz geplant. Die Konferenz ist ein guter Startpunkt, reicht aber alleine nicht, so Malte Siegert, Chef der Umweltschutzorganisation NABU Hamburg.
Sondern wir müssen auch die anderen 360 Tage mit in den Blick nehmen. Und das scheint mir noch nicht ganz so klar, ob das sozusagen politisch wirklich gewollt ist. Man muss den Menschen auch etwas zumuten wollen. Und das heißt eben halt auch Veränderung.
Anders als bei der ersten internationalen Nachhaltigkeitskonferenz sind in diesem Jahr übrigens keine Staats- und Regierungschefs in Hamburg vertreten.
Die ARD-Infonacht. Sport.
Mit Martin Roschitz. Die Favoriten haben sich durchgesetzt in Paris. Die Nummer 1 der Tenniswelt Jannik Sinner steht ebenso im Viertelfinale der French Open wie Novak Djokovic und Alexander Zverev. Djokovic und Zverev treffen in der Runde der letzten 8 aufeinander. Guido Ringel berichtet vom wichtigsten Sandplatzturnier des Jahres.
Das Training war für Alexander Zverev anstrengender wahrscheinlich als das Match, denn die Partie gegen Talon Griekspoor hatte nur rund 50 Minuten gedauert. Dann musste der Niederländer aufgeben wegen einer Bauchmuskelverletzung. Zverev stand also mit nur geringem Aufwand schnell im Viertelfinale und legte deswegen anschließend noch eine Trainingseinheit auf seinen Tagesplan. 1 Stunde und 15 Minuten auf dem Platz, den Rhythmus behalten und den Körper angespannt und warm lassen. Denn Vorbereitung ist alles. Erst recht, wenn der Gegner Novak Djokovic heißt. Djokovic konnte sich mit ein wenig Mühe durchsetzen gegen den Briten Cameron Norrie in 3 Sätzen. Die Sensation des Tages aber war der Sieg der Nummer 361 der Weltrangliste bei den Damen. Louise Boisson konnte sich durchsetzen gegen die Nummer 3 der Welt, Jessica Pegula. Das Pariser Tennispublikum also hat jetzt eine Außenseiterin als Hoffnung im Viertelfinale.
Heute spielt die deutsche Fußballnationalmannschaft der Frauen in ihrem letzten Nations League Gruppenspiel in Wien gegen Österreich. Allerdings hat das Spiel eher Testcharakter, weil die Deutschen bereits als Gruppensiegerinnen feststehen. Aber es ist eben der letzte Härtetest vor der Europameisterschaft im Juli. Ab morgen spielen dann die deutschen Männer um einen Titel, und zwar beim Final Four Turnier der Nations League im eigenen Land. Die deutsche Mannschaft trifft morgen Abend im Halbfinale in München auf Portugal, und für den DFB-Kapitän ist dieses Spiel gleichzeitig die Eintrittskarte in den Club der 100.
Joshua Walter Kimmich, so lautet sein vollständiger Name. Gegen Portugal steigt er jetzt auf. 100 Länderspiele für Deutschland.
Ja, tatsächlich bedeutet das schon viel für mich. Ist schon eine große Ehre, so viele Spiele für Deutschland.
Eine große Ehre, bisher ohne große Titel im Nationalteam. Bis auf den Sieg im Confed Cup 2017 in Russland steht bei Joshua Kimmich noch nichts im Länderspiel-Trophäenschrank.
Ja, das heißt, dass wir einige WM-Turniere hatten, in denen wir nicht erfolgreich waren. Es war jetzt nicht so, dass wir da immer knapp gescheitert sind.
Und trotzdem gibt es keinen Grund zur Hektik. Beruhigt Rudi Völler, bei dem Kimmich höchstes Ansehen genießt.
Als Kapitän macht er das überragend. Er ist noch trotz alledem noch jung genug, um große Titel zu gewinnen. Also hat noch Zeit.
Völler und Matthäus mussten auch warten, bis sie 30 waren. Erst dann wurden sie Weltmeister. Rückblende. 2009 steht ein fast schon schmächtig wirkender Nachwuchskicker des VfB Stuttgart auf einem Trainingsplatz direkt neben dem Stadion
in Bad Cannstatt.
Hallo, ich bin der Joshua Kimmich, ich bin beim VfB Stuttgart. Meine persönlichen Ziele für dieses Jahr sind, mich selber immer weiterzuentwickeln, in die U15-Nationalmannschaft zu kommen und die Mannschaftsziele natürlich Oberligameister und Süddeutsche Meisterschaft.
In Stuttgart überlegen Sie einige Jahre später, ob dieser Joshua das Zeug hat für die zweite Mannschaft, das Zeug für die dritte Liga. Heute ist er der Kapitän der deutschen Fußballnationalmannschaft und macht gegen Portugal sein 100. Länderspiel. Bundestrainer Julian Nagelsmann sieht in Kimmich einen Leader, einen Anführer, der auf alle achtet. Wirklich auf alle.
Gerade auch das, was man eben nicht so sieht, wie er mit dem Staff umgeht, mit kleinen Prämien, mit Geschenken, mit Ideen, dass den Menschen, die nicht so im Vordergrund stehen, dem auch Rechnung zu tragen. Da ist er außergewöhnlich gut mit einer extrem menschlichen Seite.
Joshua Walter Kimmich, der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft.
Felix Mansel berichtete aus dem DFB-Quartier in Herzogenaurach. Heute reist die Mannschaft dann weiter zum Spielort nach München. Das Halbfinale gegen Portugal wird vom erfahrenen, unparteiischen Slavko Vincic aus Slowenien geleitet. Anpfiff am Mittwoch ist um 21 Uhr.
Und das war der Sport mit Martin Roschitz.
Die ARD-Infonacht. Nachrichten.
Um 0.30 Uhr mit Olaf Knapp. Bundesinnenminister Dobrindt will trotz eines Gerichtsurteils weiter Flüchtlinge an den deutschen Grenzen zurückweisen lassen. Der CSU-Politiker sagte, er sehe die Rechtsgrundlage gegeben und nannte das Urteil einen Einzelfallbeschluss. Das Berliner Verwaltungsgericht hatte die Zurückweisung von drei Somaliern bei Grenzkontrollen für rechtswidrig erklärt. Deutschland müsse bei Asylgesuchen auf seinem Staatsgebiet das Verfahren beginnen und feststellen, welcher EU-Mitgliedstaat dafür nach dem Dublin-Verfahren zuständig ist, so das Gericht. Polens proeuropäischer Regierungschef Tusk will die Vertrauensfrage stellen. Er wolle so bald wie möglich eine Abstimmung im Parlament über seine Koalitionsregierung beantragen, kündigte Tusk am Abend im polnischen Fernsehen an. Aus der NDR-Nachrichtenredaktion Birgit Bröcheler.
Der Sieg von Rechtsnationalist Nawrocki, der die Stichwahl um das Präsidentenamt mit 50,9% gewonnen hatte, bringt die Tusk-Regierung in Nöte. Das Mitte-Links-Bündnis verfügt im Parlament nicht über genügend Stimmen, um ein Veto des Präsidenten gegen Gesetzesvorhaben zu überstimmen. Tusk befürchtet, dass seine Koalition daran zerbrechen könnte und er seine proeuropäische Politik nicht fortsetzen kann. Sollte aber seine Regierung die Vertrauensabstimmung überstehen, so würde dies zeigen, dass sie immer noch einen Auftrag zum Regieren hat.
Russland hat sein Memorandum mit Forderungen an die Ukraine für einen möglichen künftigen Friedensvertrag veröffentlicht. Darin bleibt die russische Führung bei ihren Maximalforderungen. So besteht sie beispielsweise darauf, dass die Ukraine die Halbinsel Krim, die Gebiete Donetsk, Luhansk, Cherson und Saporischja als Teil der russischen Föderation international bindend anerkennt. Russlands Gesandte übergaben das Dokument nach Verhandlungen mit der Ukraine in Istanbul an die Vertreter Kiews. Die kündigten eine Prüfung des Katalogs an. Annalena Baerbock kann am 9. September ihr neues Amt als Präsidentin der UN-Vollversammlung antreten. Die Wahl der früheren deutschen Außenministerin wurde allerdings durch den Antrag Russlands auf geheime Abstimmung verzögert. Aus New York Martin Ganselmeier.
Russland hatte schon bei Baerbocks Vorstellung vor der UN-Vollversammlung Mitte Mai der ehemaligen Bundesaußenministerin eklatante Voreingenommenheit vorgeworfen und ihr diplomatische Fähigkeiten abgesprochen. Die große Mehrheit der anwesenden UN-Mitgliedstaaten teilte die Kritik Russlands jedoch nicht. Für Baerbock sprachen sich 167 der anwesenden Staaten aus, 14 enthielten sich, 7 Staaten verweigerten Baerbock ihre Stimme.
Das Wetter in Deutschland, nachts meist trocken, gebietsweise etwas Regen, später Nebel, Tiefstwerte 15 bis minimal 5 Grad. Das waren die Nachrichten.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Achtung auf der A1 Hamburg Richtung Bremen zwischen Harburg und Maschener Kreuz werden Gegenstände auf die Fahrbahn geworfen. Das gilt für die A1 Hamburg Richtung Bremen. Achtung! Österreich, die A14 Rheintal-Walgau-Autobahn ist zwischen Bregenz und dem Fendertunnel wegen einer Einsatzübung bis etwa 5 Uhr in beiden Richtungen gesperrt. Der Verkehr wird durch Bregenz umgeleitet. A61 Koblenz Richtung Mönchengladbach zwischen Rheinbach und Zwisttal. Da ist wegen einer LKW-Bergung voraussichtlich gesperrt bis in die frühen Morgenstunden. Und Berlin, die A113 ist zwischen Schönefeld Nord und Spätstraße wegen Wartungsarbeiten bis 5 Uhr in beiden Richtungen gesperrt. Das war's vom Verkehr.
Die ARD-Infonacht.
Mit Philipp Kader willkommen. Dutzende Treppen, wo eigentlich Rampen sein müssten. Große Klassen, in denen kaum Zeit bleibt für individuelle Förderung und Lehrkräfte, die vieles allein stemmen. Wer Menschen im Bildungssystem zuhört, weiß, vor welchen Herausforderungen sie bei der inklusiven Beschulung in Deutschland noch immer stehen. Der Verband Bildung und Erziehung hat wieder eine bundesweite repräsentative Umfragung in Auftrag gegeben, Thema Inklusion an Schulen. Die neue Forsa-Umfrage, sie zeigt auch, wie sich die Lage in den letzten 10 Jahren entwickelt hat. Armin Himmelrath berichtet.
Es hakt bei der Inklusion in Schulen. Der gemeinsame Unterricht für Kinder mit und ohne Behinderung stößt an fast der Hälfte aller Schulen schon baulich an seine Grenzen. 41% der befragten Lehrkräfte in einer aktuellen repräsentativen Studie gaben an, dass ihre Schule überhaupt nicht barrierefrei sei. Trotzdem sieht die Mehrheit der Lehrerinnen und Lehrer Inklusion an Schulen grundsätzlich positiv.
Vor allem diejenigen, die selbst aktuell in einem inklusiven Setting unterrichten.
Sagt Tomi Neckhoff, stellvertretender Bundesvorsitzender des Verbands Bildung und Erziehung, VBE. Der VBE hatte die Umfrage unter mehr als 2700 Pädagoginnen und Pädagogen in Auftrag gegeben.
Aber die Realität zeigt leider auch, dass wir nach wie vor mit viel zu wenig Personal, in viel zu großen Klassen und mit viel zu wenig Unterstützung auskommen müssen. Die Skepsis unter uns Lehrkräften ist hoch, weil viele daran zweifeln, dass wir unter den aktuellen Rahmenbedingungen die Kinder und Jugendlichen ausreichend fördern können.
Das sollte eigentlich längst ganz anders sein. Vor 16 Jahren, im Frühjahr 2009, hatte Deutschland die UN-Behindertenrechtskonvention ratifiziert und damit versprochen, umfassende Schritte auf dem Weg hin zu einem inklusiven Bildungssystem zu unternehmen. Nur den Betroffenen geht die Entwicklung viel zu langsam. So wie Susanne Meyer. Sie ist Lehrerin in Mecklenburg-Vorpommern, ebenfalls im Verband Bildung und Erziehung engagiert und arbeitet im Inklusionsbereich.
Ich habe mir selbst an vielen Punkten Dinge beibringen müssen, die ich einfach für den Alltag brauchte. Das heißt also, ich habe auch Schülerinnen und Schüler gehabt, die gesondert Lampen brauchten, Lupen brauchten, weil sie einfach ja nicht schauen können, weil es einfach zu dunkel auch im Raum ist. Die Räumlichkeiten sind einfach nicht gegeben. Also da ist einfach keine Barrierefreiheit und diese Barrierefreiheit brauchen wir mehr denn je an Schule, denn die Klassen werden nicht kleiner, sie werden größer oder bleiben auf dem Stand.
Ein weiteres Problem, die fehlende Ausbildung. Trotz des politischen Inklusionsversprechens von 2009 spiele das Thema im Lehramtsstudium bis heute kaum eine Rolle.
Wenn wir nicht sonderpädagogisch ausgebildet sind, auch das Spektrum von Inklusion kennenlernen durften und konnten und können, können wir natürlich auch nicht so adäquat arbeiten, wie wir das auch brauchen.
Da müsse politisch deutlich mehr passieren. Die aktuelle Umfrage unter den Lehrkräften zeigt allerdings auch, es gibt Fortschritte, etwa beim Aufbau multiprofessioneller Teams. Auch die grundsätzliche Zustimmung zur Inklusion ist in den vergangenen 10 Jahren gewachsen. Fast 2/3 der Lehrerinnen und Lehrer unterstützen den Ansatz heute. So wie Susanne Meyer. Sie fordert aber deutlich mehr bildungspolitischen Rückenwind.
Inklusion kann wirklich gelingen, wenn wir die Bedingungen endlich verbessern. Sonst bleibt ein schönes Traumideal.
Denn auch das zeigt die aktuelle Umfrage. Vollständig barrierefrei ist in Deutschland gerade einmal jede 5. Schule. Da bleibt noch viel Luft nach oben.
Wie steht's um Inklusion an Schulen? Armin Himmelrath berichtete.
Wirtschaft.
Die meisten Menschen stehen in Deutschland hinter der Energiewende. Und beim Ausbau der Windkraft gilt Norddeutschland seit Jahren als Vorreiter. Um die Klimaziele zu erreichen, sollen es nun allerdings noch viel mehr Windkraftanlagen werden. Und das sorgt für Zwist, zum Beispiel im Landkreis Lüneburg in Niedersachsen. Anna Maron berichtet aus der Gemeinde Thomasburg.
Die niedersächsische Samtgemeinde Thomasburg mit ihren rund 1400 Einwohnern bezeichnet sich selbst als landschaftliche Perle der Ostheide. Die Perle ist in der weiteren Umgebung umringt von einzelnen Grüppchen von Windkrafträdern. Und jetzt sollen noch einige dazukommen. Für 8 neue Windkraftanlagen mit einer Höhe von bis zu 270 Metern gibt es konkretere Pläne. Und seitdem hängt der Dorfsegen in Thomasburg schief.
Wir sind ja nicht per se gegen erneuerbare Energien, aber direkt vor der Haustür ist unzumutbar,
sagt Doreen Vetter. 5 der 8 neuen Windkraftanlagen sollen einen knappen Kilometer gegenüber von ihrem großen Garten entstehen. Um das zu verhindern, hat Vetter mit einigen Mitstreiterinnen vor knapp 3 Monaten eine Bürgerinitiative gegründet. Rund 400 Unterschriften gegen das Projekt haben sie gesammelt. Die Menschen sorgen sich um die Landschaft, um den Wert ihrer Immobilien und um gesundheitliche Auswirkungen von Schattenwurf und Lärm. Zudem fühlten sich viele schlecht und zu spät informiert, sagt Robert Kant, Sprecher der Bürgerinitiative.
Ich habe noch von Herrn Schröder, vom alten Bürgermeister, habe ich 2x im Jahr einen Zettel gekriegt, dass ich meine Rasenkanten bitte schneiden möge. Aber ich kriege keinen Zettel, wenn es um Windenergieanlagen geht.
Dieter Schulz, schon seit einiger Zeit der neue Bürgermeister und vorher Stellvertreter, sieht im Nachhinein, der Rat hätte mehr machen können. Aber
so richtig kann ich es nicht nachvollziehen, dass man sich da an der Stelle nicht so sehr informiert gefühlt hat. Wenn es einer sozusagen hätte mitbekommen wollen, dann hätte es können.
Die Gemeinde ist mit 5% in die Gesellschaft eingestiegen, die das Grundstück für die geplanten zusätzlichen Windkraftanlagen bereitstellt und hofft auf Einnahmen. Dass der Frieden gestört ist, trifft den Bürgermeister persönlich.
Auf dem Dorf lebt man wirklich von persönlichen Beziehungen. Und das belastet schon, wenn jetzt da so ein Riss durchs Dorf geht.
Ausgerechnet Thomasburg. Vor 2 Jahren wurde hier beim Bau einer neuen Windkraftanlage ein Verein gegründet, der die Akzeptanz für Windkraft steigern sollte. Frische Brise heißt er und sollte einen Teil der Einnahmen dem Ort zukommen lassen. Aus der frischen Brise ist ein Gegenwind geworden, so nennt sich die Bürgerinitiative gegen den weiteren Ausbau. Sie sagt, schon jetzt werde im Ort mehr grüner Strom produziert, als über die Stromnetze abtransportiert werden könne. Beim Landkreis Lüneburg sieht man das etwas anders. Der Leitungsbau sei auf dem Weg, sagt Silke Panebianco vom Fachdienst Regionalplanung.
Aber das so perfekt aufeinander abzustimmen, ist vielleicht auch schwierig. Also wir können jetzt auch nicht irgendwie nochmal 10 Jahre warten, bis vielleicht die Leitung auch nur gebaut wird.
Proteste von Bürgerseite gehörten für das Amt schon immer dazu. Mit neuen Regeln hat sich allerdings ein Teil des Konflikts verschoben. Ein sogenannter Raumordnungsplan legt fest, in welchen Gebieten Windräder vorgesehen sind. Die Gemeinden dürfen aber auch zusätzliche Gebiete für die Windkraft öffnen, wenn ein Flächenbesitzer das beantragt.
Damit verlagert sich das Problem so ein bisschen, die Diskussion auf die Gemeinden. Ne? Und die haben jetzt diesen Konflikt auszutragen.
Genau darüber diskutieren sie jetzt in Thomasburg. 3 der 8 geplanten Windkraftanlagen könnten über die Öffnungsklausel vom Rat genehmigt werden. Allerdings sollen jetzt in den nächsten Wochen erstmal die Bürger im Ort darüber abstimmen. Dann könnte die Lage schnell anders aussehen.
Die ARD-Infonacht.
Südkorea steckt seit Monaten in einer politischen Krise. In diesen Stunden nun wählt das Land einen neuen Präsidenten. Der frühere Staatschef Yoon hatte im Dezember ja überraschend das Kriegsrecht ausgerufen und wurde später von einem Gericht abgesetzt. Die Stimmung ist seitdem angespannt. Regierung und Opposition stehen sich unversöhnlich gegenüber. In den Umfragen liegt der linksliberale Kandidat Lee vorn, gefolgt vom konservativen Bewerber Kim. Wer kann das Land wieder einen und sich um die vielen ungelösten Probleme kümmern? Thorsten Iffland schaut nochmal zurück auf den Moment, der zu diesen Neuwahlen geführt hat.
Das, was sich anhört wie der Jubel bei einem Fußballspiel, ist die Freude über den Moment, der das vorläufige Ende einer beispiellosen politischen Krise in Südkorea markiert. Das Verfassungsgericht entscheidet Anfang April, der bisherige Präsident Yoon Suk-yeol wird seines Amtes enthoben. Der Weg für Neuwahlen ist frei.
Das heute war ein Sieg für die südkoreanische Demokratie. Dafür haben wir 3 Monate gekämpft. Wir sind sehr glücklich.
Während sich diese Demonstrantin über das politische Ende desjenigen freut, der mit seiner kurzzeitigen Ausrufung des Kriegsrechts für das ganze Chaos gesorgt hat, glaubt Erik Balbach nicht, dass das alles spurlos an den südkoreanischen Wählerinnen und Wählern vorbeigegangen ist. Balbach ist Korea-Fachmann bei der Stiftung Wissenschaft und Politik.
Man darf nicht vergessen, was das auch mit der südkoreanischen Psyche in weiten Teilen gemacht hat. Denn viele Leute haben sich eben daran erinnert gefühlt, an die Zeiten, in denen autoritäre Militärherrscher dieses Mittel des Martial Laws, des Kriegsrechts eben auch immer wieder für politische Zwecke missbraucht haben. Und das wird nicht so schnell vergessen, sicherlich nicht bis Anfang Juni, bis zu den Wahlen.
Deswegen liegt der Kandidat von Yoons damaliger Partei, der konservativen PPP, auch deutlich hinter dem der linksliberalen Demokratischen Partei DP. Die Länder, die Länder. Alle Umfragen deuten darauf hin, dass Lee Jae-myung 2022 bei der Wahl noch hauchdünn unterlegen Südkoreas neuer Präsident wird. Was aber nicht heißt, dass er außergewöhnlich beliebt ist oder die Leute ihm zutrauen, ein tief gespaltenes Land zu einen. Eher ist er wohl für viele das kleinere Übel.
Er kommt nicht als unbefangener Kandidat ins Amt, wenn er gewählt werden sollte, wonach es momentan aussieht.
Denn ihm drohen gleich 5 Strafverfahren, unter anderem wegen Korruption und Verstoßes gegen das Wahlgesetz. Wird er allerdings Präsident, genießt er Immunität. In diese Kerbe schlägt natürlich auch Kim Moon-soo von der PPP. Für die Konservativen ist Lee ein Krimineller. Ob diese Zuspitzung reicht, das schwere Erbe der Kriegsrechtsausrufung aus der Amtszeit von Yoon bei den Wählern in den Hintergrund zu drängen? Eher nicht, auch wenn sich der Sprecher der Partei, Lee Min-jae, noch so kämpferisch zeigt.
Was in der Vergangenheit geschehen ist, gehört der Vergangenheit an. Und die People Power Party hat das Urteil des Verfassungsgerichts akzeptiert. Was wir jetzt besprechen müssen, ist die Zukunft.
Und die ist in Südkorea vor allem von wirtschaftlichen Themen geprägt. Die hohen Preise, vor allem was bezahlbaren Wohnraum in Ballungsräumen angeht, sind ein großes Problem für die junge Generation, weiß Frederik Spohr, Büroleiter der FDP-nahen Friedrich-Naumann-Stiftung in Seoul.
Das ist das, was die Leute hier am meisten interessiert. Vor allem junge Leute haben Schwierigkeiten, Fuß zu fassen im Leben, Job zu finden, Wohnung zu finden. Das belastet natürlich auch die Eltern von diesen jungen Leuten. Deswegen glaube ich schon, dass Wirtschaft das Hauptthema ist dieses Wahlkampfs.
Neben den Dauerthemen der südkoreanischen Gesellschaft, demografischer Wandel, niedrige Geburtenrate, Leistungsdruck, Überarbeitung. Am allermeisten aber sehnen sich die Menschen in Südkorea nach monatelangem politischen Chaos nach Stabilität, glaubt Erik Balbach.
Der Wunsch der Bevölkerung ist ganz klar, dass es ein Mandat geben soll, um Südkorea wieder in ruhigere Fahrwasser zu bringen.
Die Amtszeit des neuen Präsidenten beträgt 5 Jahre.
In Südkorea hat die vorgezogene Neuwahl eines neuen Präsidenten begonnen. Die Wahllokale schließen um 13 Uhr unserer Zeit. Kurz darauf wird bereits eine erste Hochrechnung erwartet, nach der möglicherweise auch schon ein Gewinner feststehen könnte. Thorsten Iffland hat berichtet. Zurück ins Inland. In Berlin sticht ein 13-Jähriger auf einen Mitschüler ein und verletzt ihn lebensgefährlich. Im Netz radikalisieren sich Jugendliche, planen Brandanschläge und führen sie aus. Die Gewaltkriminalität unter Kinder und Jugendlichen war lange Zeit zurückgegangen. Nun steigt sie seit Jahren wieder deutlich an. Das liegt an vielen Krisen und der Pandemie, sagen Experten, aber auch an einer zunehmenden Polarisierung, zum Beispiel im Netz. Was kann Politik tun? Ist es richtig, die Strafmündigkeit zu senken? Und mit welchen Projekten können Jugendliche erreicht werden? Gabor Halles berichtet.
Die Musik erzählt von den Straßen und von Gewalt. Sie dröhnt aus einer Box neben dem Fußballplatz im Görlitzer Park Berlin-Kreuzberg. Ein Ort, um sich auszupowern. Kinder sind hier und Teenager.
Einfach gute Stimmung,
sagt Eric Little, der Projektleiter. Täglich sind sie hier in einem Kiez, in dem auch Gewalt ein Thema ist. Sport soll helfen und von Gewalt können viele hier erzählen.
Naja, so was man halt in der Stadt erlebt. Natürlich große Jungs, starke Jungs. Rassismus ist natürlich immer eine Sache. Sprache ist immer ein Problem. Verschiedene Kulturen. Und das ist natürlich das Coole beim Sport. Das ist relativ niedrigschwellig und einfach. Und dann geht das relativ flott, dass man zusammen spielen kann.
Murat Akas ist ein Sozialarbeiter, geborener Kreuzberger, wie er sagt. Er steht am Fußballplatz und meint, aggressive Kinder erkennt er früh.
Die wohnen im engen Wohnraum, ja, haben kaum Perspektive, haben schwere Familienverhältnisse. Und da ist die Frustrationstoleranz ist einfach niedriger. Und dann kann schon mal passieren, dass einer tickt.
Und damit niemand austickt, brauchen sie Vorbilder. Diese Botschaft hat auch der 18-jährige Cemal Furkan Bayrak mitgenommen.
Wegen Kleinigkeiten streiten sich auch manchmal Personen. Und da versuche ich immer aufmerksam zu machen, wie unnötig das alles ist.
Extreme Gewalt unter Kindern und Jugendlichen ist selten, aber sie nimmt zu. Was kann man dagegen tun? Herbert Reul, CDU-Innenminister von Nordrhein-Westfalen, meint, einfache Lösungen wird es nicht geben. Im ARD-Bericht aus Berlin wirbt er aber auch dafür, darüber nachzudenken, dass Kinder schon ab 12 strafmündig sind.
Ich bin es auch langsam satt, dass immer nur gesagt wird, was nicht geht.
Also lasst uns doch mal gemeinsam klug darüber nachdenken, was denn geht. Es ist ja auch nicht zwingend die einzige Methode. Aber ich glaube, jemand, der eine Straftat begeht und er ist jünger, dann hat er offensichtlich auch die Fähigkeit, dann muss er auch die Verantwortung dafür übernehmen.
Kinder früher ins Gefängnis, hier gibt es Widerspruch.
Man sagt auch gerne, Kinder und Jugendliche, die Probleme machen, die haben meist vorher schon welche. Und genau da muss man anknüpfen.
Sagt die Kölner Kriminologin Gina Wollinger. Sie fordert, etwas zu tun, bevor es zu spät ist. Gewalt verhindern, statt nach härteren oder früheren Strafen zu rufen.
Ganz klar sollten gerade bei schweren Gewaltdelikten der Staat jetzt nicht einfach wegschauen und warten, bis sich das Problem verwächst. Aber es gibt andere Möglichkeiten neben dem Strafen, zum Beispiel über die Jugendhilfe.
Zum Beispiel Streetworker. Aber um auf die Straße zu gehen, muss man nicht mehr unbedingt das Haus verlassen. In München sitzen sie am Rechner, denn ihre Straße ist das Internet. Sie sind dort, wo viele Jugendliche sind, und immer wieder geht es auch um Gewalt.
Mir hat da gestern ein junger Mann geschrieben, 16 Jahre alt, und der hat mir erzählt, dass er immer so ausrastet, also in Streitsituationen.
Die Streetworker sind ein Modellprojekt, was Besonderes in Deutschland, eigentlich nur für Bayern zuständig. Aber das zu erklären fällt schwer, sagt Projektleiter Jonas Lutz.
Das Internet kennt natürlich keine Landesgrenzen. Deswegen kann es natürlich sein, dass bei einem Online-Angebot, gerade wenn es auch so niedrigschwellig ist, dass junge Menschen auch mal aus anderen Bundesländern nutzen. Und wir machen ihnen nicht sozusagen die digitale Tür vor der Nase zu.
Politik hat Ideen, aber die Realität sieht immer wieder anders aus, weiß auch Sozialarbeiter Murat Akas.
Die kämpfen lange genug um eine Turnhalle und da werden wir halt von der Politik nicht gehört oder auch nicht gesehen. Oder ja, so ist es. Ich sag's mal, ich lasse das mal so stehen, ja.
Gesehen werden und mehr investieren, um Gewalt zu verhindern, in Berlin-Kreuzberg wissen sie auf jeden Fall, wie das gehen könnte.
Was tun, wenn Kinder und Jugendliche zu Gewalttätern werden? Gabor Hallas berichtete über Lösungsansätze.
Kultur.
Der Schriftsteller und Soziologe Juan S. Guse hat bereits in seinem letzten Roman einen sehr genauen Blick für unsere gegenwärtigen Lebensverhältnisse bewiesen. Miami Punk hieß das Buch, daraus entstanden ist auch ein NDR-Hörspiel. Nun erscheint ein neues Buch des in Offenbach lebenden Autors. Es heißt Tausendmal so viel Geld. Und was es damit auf sich hat, verrät uns Joachim Dix.
Basti, Arne und Malte. Was diese drei Protagonisten aus Juan S. Guses neuem Buch miteinander verbindet? Sie sind alle drei sehr, sehr reich geworden durch ihre Spekulation mit Kryptowährungen. Naja, bei Basti hat sich der Reichtum dann irgendwann wieder in Luft aufgelöst. Aber es gab eine Zeit, da hat er nur aus Zeitvertreib als Friedhofsgärtner gearbeitet. Nicht, weil er es nötig gehabt hätte.
Da kommt dann wieder mein Chef, der mit allem so geizig ist und labert mich voll, ich solle sparsamer mit dem Hasendraht sein, weil die Rolle koste so und so viel pro Meter. Und der denkt sich bestimmt, ah, da kommt dieser Junge da, zweimal die Woche, netter Typ eigentlich. 40 Jahre wird er bald und verdient sich hier seine 10,50 Euro die Stunde in der prallen Sonne. Nee, nichts mit 10,50 Euro die Stunde. Ich könnte heute diesen Friedhof kaufen und morgen kaufe ich mir dein Haus.
Was genau ist dieses Buch, das uns Guse hier vorlegt? Ein Roman ist es nicht, aber auch kein Sachbuch. Es stammt aus der Feder eines Autors, der zum einen als Soziologe wissenschaftliche Forschung betreibt und zum anderen als Schriftsteller Geschichten erzählt. Hier kommt beides idealtypisch zusammen. Guse wollte wissen, was es mit diesen Entwicklungen im Finanzbereich auf sich hat, die sich seit dem Börsencrash 2008 mit Kryptowährungen wie Bitcoin und Co. breit gemacht haben. Ihn interessieren die Menschen, die sich darauf einlassen, und die Verführbarkeit, der Traum von großem Reichtum ohne lästige Erwerbsarbeit. Großartig ist, wie der Autor die Sprache, die in diesen Kreisen gepflegt wird, in sich aufsaugt und sie in ihren lyrischen Potenzialen augenzwinkernd ausleuchtet.
Damit du eine Vorstellung hast, aktuell bin ich mit Quant 20 mal ab. Mit jedem anderen Token oder Coin wären es maximal 2-mal, 3-mal. Das heißt, ich habe einfach das beste Investment erwischt. Kryptobüros denken, der Token sei überbewertet, weil er im Biermarket nicht so gefallen ist. Aber gut, das ist halt diese Quant-Utility, die einen gewissen Floor hält, wo sich die 100er-Range als Fair-Value gesettelt hat und nicht wieder auf 40 retraced ist. Das ist, denke ich, wegen der Utility.
Die Lektüre gibt auch tiefe Einsicht in die gründliche Recherchearbeit, die Guse offenbar aufgewendet hat. Fiktionale Ergänzung immer eingerechnet. Auch Menschen, die sich für die Gepflogenheiten der Finanzwelt und die Gier nach unermesslichem Reichtum nur bedingt interessieren, kommen hier voll auf ihre Kosten. Wie durch literarische Beschreibungen die Zersetzbarkeit der Welt durch den digitalen Kapitalismus aufs Korn genommen und zugleich in seiner Rätselhaftigkeit erhalten werden kann, schenkt den Lesenden beste Unterhaltung, manche Lerneinheit und einige Erkenntnisse über sich selbst. Wie dem Ich-Erzähler geht es wohl den meisten von uns nach einiger Zeit.
Ich kann nicht mehr, Arne. Das muss aufhören, das Reden mit Leuten wie dir. Ich mache das jetzt schon viel zu lang. Dieses Buch, diese ganze Recherche muss ein Ende finden. Ich halte es nicht mehr aus. Immer dasselbe, wenn ich jemanden treffe. Jedes Mal will ich danach alles kaufen, was andere reich gemacht hat. Und jedes Mal fahre ich zittrig und latent schlecht gelaunt nach Hause, weil ich eh weiß, dass ich mich nicht trauen werde. Aber der Gedanke arbeitet weiter in mir wie unterirdisch brennende Stollen und ich kann es einfach nicht mehr hören, wie leicht es ist, wie klar und offensichtlich. Aber nochmal, um es richtig zu verstehen, du meinst, es wäre also nicht zu spät, um in Quant einzusteigen?
Ob siegt am Ende die Gier oder verirrt sich die Menschheit gerade in einem Labyrinth wie die vielen Kryptomanen am Ende dieses Buches? Fragen über Fragen, die am Ende zwar nicht beantwortet, aber endlich einmal in dieser Klarheit gestellt werden. Allein dafür lohnt sich diese Lektüre.
Das Buch von Juan S. Guse, 1000-mal so viel Geld wie jetzt, erschienen ist es bei S. Fischer und kostet 23 Euro.
Standpunkte.
Karol Nawrocki, der Kandidat der rechtskonservativen Peace-Partei, hat die Stichwahl in Polen gewonnen. Es war ein knapper Sieg, aber ein Sieg mit Folgen. Der EU-Kritiker dürfte dem EU-freundlichen Ministerpräsidenten Donald Tusk das Regieren schwer machen. Tusk will nun im Parlament die Vertrauensfrage stellen, zeitnah, wie er gestern Abend angekündigt hat. In den deutschen Medien wird der Ausgang der Stichwahl auch überwiegend als Schlag ins Kontor für die Mitte-Links-Regierung gewertet. Unser Gastautor heute ist Harald Likus, Politikredakteur bei der Braunschweiger Zeitung. Er sieht das Wahlergebnis als Teil eines Trends in Europa. Weg von der EU hin zum Nationalstaat.
Das Motto ist furchtbar abgegriffen. Doch immerhin leitet es die Nationalhymne ein und passt heute so gut. Noch ist Polen nicht verloren. Gemeint ist, Ruhe bewahren, erstmal abwarten, wie die liberale Regierung und der rechtspopulistische Präsident miteinander klarkommen. Doch die Lehren dieser Wahl sind auch abseits des Warschauer Pakts alarmierend. Erstens, das zwielichtige, skandalgeneigte Vorleben eines Kandidaten ist für große Teile des Wahlvolks kein Makel, sondern eher ein Pluspunkt. Zweitens, der Anti-Establishment-Faktor zieht besonders, sobald eine Anti-Europa-Note hinzukommt. Renationalisierung, Polarisierung, ein anti-elitär kostümiertes irgendwie dagegen, das sind die Megatrends. Das oft beschworene Zusammenrücken der EU im Angesicht der russischen Schandtaten drückt sich partout nicht in Wahlergebnissen aus. Nein, auch Europa ist noch nicht verloren, doch die Zerreißproben werden hart und härter.
Ein Kommentar von Harald Likus. Für die Magdeburger Volksstimme kommt das Wahlergebnis nicht von ungefähr.
Viele, vor allem ärmere Polen außerhalb der blühenden Metropolen sind misstrauisch geblieben. Gegenüber den Deutschen, was polnische Politiker, auch Tusk, mit der unseligen Reparationsdebatte fördern. Gegenüber den Ukrainern, denen noch immer die Wolhynien-Massaker aus dem Zweiten Weltkrieg anhängen. Hinzu kommt, dass sich die Polen überfordert fühlen von der mehr als 1 Million Ukrainer in ihrem Land, von denen viele lange vor dem Krieg als Arbeitsmigranten kamen. Die Wut der Bauern über die bisherige Zollfreiheit für ukrainisches Getreide tut ein Übriges.
Im Kommentar des Deutschlandfunks heißt es, durch den Wahlsieg von Nawrocki stehe auch die Regierung von Ministerpräsident Tusk vor dem Scheitern.
Viel zu selten hat Donald Tusks Koalition Gesetze etwa zur Wirtschaftspolitik erarbeitet und sie dem bisherigen PiS-nahen Amtsinhaber Andrzej Duda auf den Tisch gelegt. Dieser musste also nicht einmal allzu oft von seinem Vetorecht bei Gesetzentwürfen Gebrauch machen, um Tusk das Leben zu erschweren. Dudas Blockadepolitik wird Nawrocki gewiss fortführen. Tragisch ist, dass dadurch große Reformen wie eine Neuaufstellung der von PiS jahrelang politisierten Justiz praktisch ad acta gelegt werden können.
Peter Sawicki im Deutschlandfunk. Das Handelsblatt aus Düsseldorf findet, das seien keine guten Aussichten, weder für Polen noch für die EU.
Die Peace wird die Wahl als Misstrauensvotum gegen den europafreundlichen Premier Tusk inszenieren, den sie als deutschen Agenten verspottet. Und es ist nicht einmal ausgeschlossen, dass es vorzeitige Parlamentswahlen noch vor dem turnusgemäßen Termin in 2 Jahren gibt. Aus europäischer Sicht sind das düstere Perspektiven.
Und noch der Kommentar der Frankfurter Rundschau.
Die Niederlage des regierungsfreundlichen Kandidaten in Polen ist eine Katastrophe für das liberale Europa. Eine schwere Bürde für einen Neustart in den deutsch-polnischen Beziehungen und eine Hiobsbotschaft für die Ukraine. Tusk hatte gehofft, endlich durchregieren zu können. Nun muss er weiter mit einem Präsidenten leben, der mit seinem Vetorecht zentrale Vorhaben der Mitte-Links-Koalition stoppen kann. Für die Regierung ist das Wahlergebnis ein Schlag ins Gesicht. Die Liberalen haben es nicht geschafft, ihre Anhängerinnen und Anhänger in ausreichender Zahl zu mobilisieren.
Das waren die Standpunkte. Zusammengestellt hat sie Constanze Semidey. Sie saßen an getrennten Tischen, die ukrainische und die russische Delegation. Nach einer Stunde war das Gespräch in Istanbul dann auch schon wieder vorbei. Immerhin konnte ein Sprecher des türkischen Außenministeriums am Ende bekannt geben, die Verhandlungen seien ohne negatives Ergebnis zu Ende gegangen. Was haben sie gebracht? Die ukrainisch-russischen Gespräche? Diese Frage vertiefen wir nach den Nachrichten.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 1 Uhr mit Thorsten Altenhöhner. Guten Morgen. Bundesinnenminister Dobrindt hält an der Zurückweisung von Asylsuchenden fest, obwohl eine Gerichtsentscheidung Zweifel an ihrer Rechtmäßigkeit nährt. Das Berliner Urteil sei eine Einzelfallentscheidung ohne allgemeine Gültigkeit, sagte der CSU-Politiker in Berlin. Zuvor war Kritik an ihm laut geworden. Das Gericht hatte 3 Somaliern Recht gegeben, die kurz nach ihrer Einreise wieder nach Polen zurückgeschickt wurden. Philipp Eckstein.
Scharfe Kritik an der Bundesregierung kommt von der Opposition. So sagte die linken Politikerin Clara Bünger dem ARD-Hauptstadtstudio, Dobrindt habe mit Ansage einen Rechtsbruch begangen. Der Innenminister müsse zurücktreten. Auch der Vorsitzende der Grünen, Felix Banaschak, sprach von einem angekündigten Rechtsbruch. Er erwarte von CDU und CSU jetzt ein Umdenken und dass wieder Politik nach Recht und Gesetz gemacht werde.
Der Sieg des oppositionellen Präsidentschaftskandidaten Nawrocki in Polen setzt die proeuropäische Regierung von Ministerpräsident Tusk unter Druck. Er werde im Parlament die Vertrauensfrage stellen, sagte Tusk in einer Ansprache im polnischen Fernsehen. Das Regieren unter dem neuen Präsidenten werde Einheit und Mut der Dreierkoalition erfordern, erklärte Tusk. Die Vertrauensabstimmung solle dafür ein erster Test sein. In Polen hat das Staatsoberhaupt mehr Befugnisse als der Bundespräsident in Deutschland. Vor allem kann er mit seinem Vetorecht alle Reformpläne der Regierung blockieren. Die israelische Armee will offenbar ihre Militäreinsätze im Gazastreifen ausweiten. Sie forderte die Menschen in mehreren Gebieten westlich von Khan Yunis auf, sich in Sicherheit zu bringen. Die Offensive soll nach Angaben des Militärs so lange laufen, bis die Voraussetzungen für eine Rückkehr der Geiseln oder eine Niederlage der Hamas geschaffen sind. Die Vermittlerstaaten Katar und Ägypten kündigten an, sich verstärkt dafür einzusetzen, dass Israel und die Hamas ihre indirekten Gespräche wieder aufnehmen. In Cottbus wird heute eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft. Betroffen sind neben dem Hauptbahnhof auch mehrere Institutionen, eine Seniorenwohnanlage sowie eine Schule. Nach Angaben der Stadt müssen rund 1.800 Anwohner bis 8 Uhr den Sperrkreis verlassen. Der Blindgänger war in der vergangenen Woche bei Bauarbeiten gefunden worden. Bei den French Open in Paris